Wissen, Leben. In der Podcast-Reihe der Medizinischen Universität Innsbruck sprechen Forscherinnen und Forscher mit Laurin Mauracher über ihr Fachgebiet und ihr Wissen. Hören Sie in Folge 6 die Gefäßchirurgin Alexandra Gratl.
Hallo und grüß Gott beim 20 Jahre mit Uni Podcast. Ich bin Laurin Mauracher und heute da mit der Dozentin Alexandra Gratl.
Hallo.
Hallo, bist du. Ich sage Dozentin so betont, weil du erst gerade habilitiert worden bist, oder?
So ist es.
Ja, Gratulation für das.
Dankeschön.
Im Feld der Gefäßchirurgie.
Genau.
Genau.
Genau. Bin an der Universitätsklinik für Gefäßchirurgie als Oberärztin tätig.
Mhm. Was machst du als Gefäßchirurgin eigentlich?
Als Gefäßchirurg hat man ein sehr weit gefächertes Aufgabengebiet, weil man eine große Anzahl an Patienten hat, weil einfach die Gefäßerkrankungen zunehmend sind. Das weiß man auch aus Herzerkrankungen, die ja auch mit dem Gefäßsystem zusammenhängen. Sprich, wir haben jeden Tag mit Patienten zu tun, die Durchblutungsstörungen haben. Ob diese Durchblutungsstörungen sind überwiegend in den Beinen. Es gibt natürlich auch Patienten, die Probleme mit den Halsschlagadern haben, wo dann ein Schlaganfall ein Thema werden kann. Beziehungsweise haben wir auch sehr viel mit Patienten zu tun, die Aortenaneurysmen haben, also eine Aussackung von der Hauptschlagader, die dann auch operativ beziehungsweise mit einem Stent versorgt werden. Das ist so unser tägliches Brot und da sind wir sehr vielseitig aufgestellt und es ist ein sehr interessantes Fach.
Weil es den ganzen Körper ein bisschen betrifft auch, weil Gefäße ja auch der ganze Körper.
Ja. Genau, ja, ja. Genau. Gefäße, das versuchen wir auch unseren Patienten immer klar zu machen, wenn es natürlich um Risikofaktoren geht, sprich um das Zigarettenrauchen beziehungsweise der Bluthochdruck und der Blutzucker, dass Gefäße eben nicht an einer Stelle erkrankt sind, sondern eben klassischerweise im ganzen Körper, sprich es kann auch das Herz Probleme machen, es kann im Gehirn Probleme geben, es kann eben an der Durchblutung der Beine Probleme geben, es gibt im ganzen Körper Probleme.
Also das sind Risikofaktoren, die sozusagen meistens von außen eher kommen, wie mit Zigaretten zum Beispiel, oder der Bluthochdruck ist ja eine Folge von Übergewicht, oder wie kann man das so zusammenfassen?
Genau, also es gibt, wir unterscheiden zwischen beeinflussbaren und nicht beeinflussbaren Risikofaktoren. Nicht beeinflussbare Risikofaktoren sind zum Beispiel bei den Durchblutungsstörungen und auch bei den Aortenaneurysmen das männliche Geschlecht. Da kann niemand was dafür.
Okay.
Das kann man nicht beeinflussen. Aber es gibt beeinflussbare Risikofaktoren und dazu gehört eben das Zigarettenrauchen, der Bluthochdruck und Blutzucker und auch die erhöhte Blutfett sind medikamentös, aber auch mit Lebensstil beeinflussbar und da kann man eben positiv auf seine Erkrankung sozusagen Einfluss nehmen und da plädieren wir natürlich immer auf die Patienten, dass sie da motiviert sind, ihr Leben auch ein bisschen im positiven Sinn zu ändern.
Also idealerweise muss man nicht so lange warten, bis man zur Gefäßchirurgie gehen muss oder darf, weil wenn es soweit ist, dann ist meistens schon was gröber im Argen, oder?
Genau, wenn man mal Beschwerden spürt, also ob das jetzt ein Herzinfarkt ist, ein Schlaganfall oder eben das klassische Raucherbein, dann ist es meistens schon relativ fortgeschritten und natürlich würde es Sinn machen, wenn man gar nicht erst mit diesen Risikofaktoren anfängt, beziehungsweise wenn man vom Hausarzt gesagt bekommt, dass der Blutdruck zu hoch ist, dass man konsequent seine Blutdrucktabletten nimmt, weil es sich eben alles aufs Gefäßsystem dann niederschlägt.
Und was gibt's da zu forschen? Weil du hast ja als Habilitierte recht viel geforscht, aber das klingt ja recht klar. Das ist ja Gefäße, gehen kaputt, müssen wir reparieren. Was gibt's da zu forschen?
Also man unterscheidet bei uns, also großer Anteil der Forschung ist die klinische Forschung. Das heißt, dass sich ganz viele Forschungsgruppen damit beschäftigen, wie sich Gefäßrekonstruktionen verhalten. Also welche, wenn man jetzt zum Beispiel an der Oberschenkelschlagader einen Gefäßverschluss hat, wenn man da einen Stent hineinmacht oder einen Bypass macht, wie welches Material am besten geeignet ist, um am längsten offen zu bleiben, weil natürlich eine lange Offenheitsrate das Ziel von jeder Gefäßrekonstruktion ist. Beziehungsweise bei den Aortenaneurysmen gibt es viel Studien dazu, bezogen auf die Stentgraft-Entwicklung. Also es sind Aorten-Stentgrafts, die das Aortenaneurysma eben ausschalten sollen.
Also eine Graft ist eine Transplantation, oder?
Nein, es ist über die Leiste ein eingebrachtes Fremdmaterial, also ein Stent, Graft deswegen, weil eben um diese Stentmaschen, also um diese Metallmaschen herum, ist ein Plastik herumgewickelt, das eben das Ganze abdichtet und das Blut dann durch den Stent durchfließt und nicht mehr durch das Aneurysma, sodass das Aneurysma eben nicht platzen kann, weil man da theoretisch dran versterben kann. Das heißt, da gibt's ganz viel Entwicklung und viel über die letzten Jahre eben, wie gesagt, Entwicklung in dieser Standgraft-Technologie. Und da gibt's ganz viel klinische Forschung, welche Standgrafts am längsten auch halten, blöd gesagt, und welche die besten Langzeitergebnisse haben, beziehungsweise bei welchen Materialien vielleicht man eher aufpassen muss, weil man da dann in der Zukunft doch noch weitere Operationen, Eingriffe machen muss, damit diese Stents dann dicht sind. Da gibt es ganz viel Forschung.
Man will einen Stent haben, der was nicht noch ein Jahr schon wieder verstopft ist und man hat das gleiche Problem nochmal.
Genau.
Oder schlimmer sogar.
Genau, bei der PRVK, also bei der Durchblutungsstörung, will man, dass der Stent offen bleibt und bei den Aneurysmen will man, dass der Stent abdichtet, also das Aneurysma nicht mehr durchblutet ist und nicht platzen kann.
Also sozusagen, dass der Sack, der was aussackt, dass das außerhalb vom Stent ist, damit er nicht der ganze Druck, der bei einem Hauptschlag oder herrscht, auch das eben kaputt machen könnte.
Genau.
Ja, also genau. Man reißt, dann blutet man und dann stirbt man normalerweise.
Genau.
Ja, genau.
Genau. Und das ist eben die klinische Forschung, wo wir ganz viel haben. Und natürlich auch bei den Halsschlagadern gibt es natürlich auch ganz viel Forschung, welche Therapievariante bei Engstellen an den Halsschlagadern die besten Langzeitergebnisse haben und auch die besten Ergebnisse von der Operation her. Da gibt's auch ganz viel klinische Forschung. Und dann gibt's natürlich diese Überleitung zur Grundlagenforschung, sprich, wo man dann ein bisschen genauer ins Detail geht, was die Ursache auch einer Erkrankung ist, also pathophysiologisch. Warum kommt's zu einer Erkrankung? Was passiert bei einer Durchblutungsstörung, zum Beispiel im Bein mit der Muskulatur? Wie verändert sich die Muskulatur? Kann man da vielleicht herausfinden, ob man neue Therapieansätze entwickeln kann, wenn man versteht, wie die Muskulatur auf zu wenig Blut reagiert, beziehungsweise bei den Aortenaneurysmen gibt es bei der translationalen Grundlagenforschung auch die Möglichkeit, dass man in Simulatoren Stress auf Zellen, auf Aortenzellen sozusagen ausübt, um ein Aneurysma zu simulieren, um da dann genau in der Zelle zu sehen, was passiert, welche Biomarker werden hochreguliert und wo kann man da spezifisch mit der Therapie in der Zukunft vielleicht ansetzen.
Also weil in einem echten lebenden Menschen ist es schwierig zu untersuchen, weil der braucht seine Herzschlag oder ja, aber in einer Zelle kann man sich chemisch anschauen, welche Substanzen produziert werden, zum Beispiel in einer Sauerstoffmangelversorgungszeit zum Beispiel.
Genau, ja. Man kann die Zellen, also man kann, wenn man es jetzt zuerst vielleicht auf die Muskelzellen eingehen, die eben bei der Durchblutungsstörung sozusagen betroffen sind, kann man von, also haben wir momentan auch eine Studie laufen, basierend auf unseren Vorstudien, die wir schon abgeschlossen haben, wo wir eben die Muskulatur von durchblutungsgestörten Patienten untersuchen. Das heißt, wir fragen die Patienten, wenn die bei uns eben mit einem speziellen Krankheitsbild, also Krankheitsschema sozusagen vorstellig waren, fragen wir die Patienten, ob sie Interesse haben, bei der Studie mitzumachen. Das bedeutet dann für die Patienten, dass eben Muskelproben entnommen werden aus dem Unterschenkel und aus dem Oberschenkel, die dann bei uns im Labor aufgearbeitet werden. Was man sich da anschaut, ist die Muskelzelle eben im Detail, die Mitochondrien, also die Kraftwerke der Zelle, die Energie produzieren, wo man eben schaut, wie diese Durchblutungsstörung diese Mitochondrienfunktion beeinflusst. Und was wir dann 12 Wochen nach der Therapie, also ob das jetzt konservative Therapie mit Gehtraining oder eben zum Beispiel ein Bypass, also eine Wiederherstellung der Blutzufuhr ist, schauen wir nach 12 Wochen eben noch einmal in die Muskulatur hinein und schauen, wie sich die Mitochondrien verändert haben. Und was wir da eben erforschen wollen, ist, ob die Mitochondrien auf eine spezielle Therapie besonders gut ansprechen und wie das Ganze auch mit dem gesamten kardiovaskulären Risiko, also mit dem ganz gesamten Risikoprofil des Patienten korreliert, sodass man da eben dann für den Patienten in Zukunft optimierte Therapiemethoden spezifisch auf diese Mitochondrienerkrankungen auch anpassen kann.
Also Gehtraining wäre eine Alternative zum Beispiel. Also
genau.
Die Leute müssen eine gewisse Anzahl Schritte gehen oder wie wird das abgemessen?
Gehtraining läuft bei uns so, dass die Patienten eine Empfehlung kriegen, dass man zumindest dreimal die Woche ein Gehtraining macht. Gehtraining bedeutet, dass man durch die Durchblutungsstörung hat man nach einer gewissen Gehstrecke hat man Schmerzen in der betroffenen Muskulatur, typischerweise in der Wade und muss stehen bleiben. Das ist die Schaufensterkrankheit, kennt man auch umgangssprachlich so. Das heißt, die Patienten müssen einfach, wenn sie durch die Stadt spazieren, immer wieder stehen bleiben, weil ihnen das Wadel wehtut.
Ja, wir müssen Pause machen, damit das Blut noch rinnen
kann. Genau,
sozusagen.
Dass wieder mehr Blut in das Bein hineinkommt. Wenn jetzt, also das Gehtraining schaut dann so aus, dass die Patienten dazu angehalten werden, dass sie eben gehen, bis das Schmerzmaximum passiert. Dann machen sie eine Pause, bis der Schmerz nachlässt und dann sollen sie weitergehen, weil durch das Weitergehen können sich kleine Umgehungskreisläufe, also kleine Mini-Arterien bilden, die dann wieder mehr Blut in die Muskulatur bringen und dadurch kann eben eine Engstelle oder sogar ein Gefäßverschluss kollateralisiert werden, sprich es kann so viel Blut über Umgehungskreisläufe in das Bein gebracht werden, dass die Schmerzen also besser werden bis hin zu verschwinden.
Mhm. Die Schmerzen werden besser, wird auch die Durchblutung wirklich besser?
Die Durchblutung wird besser, genau. Mhm. Das messen wir eben auch in diesem Projekt, machen wir eben zum Zeitpunkt Null und nach 12 Wochen auch ausführliche Messungen zur Durchblutung in allen verschiedenen Formen und Formen, wo wir eben zeigen wollen, dass die Durchblutung tatsächlich auch besser wird. Also die Beschwerden werden besser und auch die Durchblutung wird besser.
Mhm. Und die Alternative ist die Operation?
Genau, die Alternative ist, dass man eben, wenn es kurzstreckige Engstellen oder Verschlüsse sind, kann man es mit Stent behandeln. Wenn es langstreckige Verschlüsse sind, kann man einen Bypass machen.
Mhm.
Und es gibt natürlich Patienten, die auch schon ein Gehtraining gemacht haben über 3 Monate und sagen, es ist immer noch nicht besser. Meine Lebensqualität ist immer noch eingeschränkt wegen den Schmerzen. Und deswegen bitte, bitte mehr Blut in mein Bein. Und dann natürlich gibt es die Möglichkeit der Revaskularisation, sprich des Stents beziehungsweise des Bypasses.
Mhm. Wo stehen wir schon in der Studie? Also heute ist Oktober 23. Also.
Genau, wir sind jetzt seit einem Jahr beim Rekrutieren. Mhm. Also wir sind jetzt wir sind gut unterwegs. Das Studienziel sind, dass wir 20 Patienten mit Durchblutungsstörung in die Studie einschließen. Wir sind gut bei der Hälfte. Das heißt, wir kommen gut voran, aber sind natürlich immer froh, wenn wir Patienten finden, die mitmachen wollen. Wobei man da sagen muss, dass die Tiroler Bevölkerung eine sehr kooperative Bevölkerung ist. Also wenn man den Leuten erklärt, was wir machen, was wir erforschen wollen und dass wir um die Mithilfe bitten, haben noch ganz, ganz wenig Patienten gesagt, das interessiert mich nicht, da will ich nicht mitmachen, sondern das sind alle sehr kooperativ und machen auch mit.
Mhm. Also, man würde sich erwarten, dass in Tirol die Leute nicht GV sein. Also prinzipiell.
Das auch, ja, natürlich. Ja. Aber wir vergleichen es auch mit durchblutungsgesunden Patienten. Also das sind Krampfadernpatienten bei uns. Auch da findet man ganz viele Freiwillige sozusagen, die mitmachen und uns ein bisschen Muskelgewebe zur Verfügung stellen für die Forschung. Da sind wir sehr dankbar dafür.
Mhm, ja. Immer wenn es Freiwillige gibt, die Forschung unterstützen, ist ja sehr hilfreich für üblich. Und es macht es eine Datenbank oder Biobank.
Genau, das ist auch noch ein großes Projekt, was wir machen, ist, dass wir bei Patienten, also jetzt seit gut 1,5 Jahren angefangen haben, bei Patienten, die die Erstdiagnose einer Gefäßerkrankung, also ob das jetzt eine Durchblutungsstörung, ein Aortenaneurysma oder eben eine Pathologie an der Halsschlagader ist, haben wir begonnen, in eine Biobank einzuschließen. Biobank bedeutet, dass man eben von diesen Patienten definierte Proben sammelt. Also das sind sowohl Blutproben als auch Harnproben. Und diese dann eben zum jetzigen Zeitpunkt in der Biobank wegfriert, also sprich man tut sie Langzeit lagern, um dann, wenn man ausreichend Patienten gesammelt hat, genauere Analysen zu machen. Und was wir da untersuchen wollen, ist, ob eben bei Patienten, die eine Erstdiagnose von einer Gefäßerkrankung bekommen, gibt es Patienten, die haben jahrelang einen guten Verlauf, wo man jahrelang kontrolliert und nichts machen muss, also wo das alles stabil bleibt und das einfach eine Diagnose ist, die man aber nicht weiter behandeln muss. Und dann haben wir einfach Patienten in allen Krankheitsbildern, die eine Progression haben. Also sprich, ob die Halsschlagader, die Engstelle zunimmt und man da dann eine Operation machen muss, um einen Verschluss zu verhindern. Oder ob das jetzt das Aortenaneurysma ist, das immer größer wird, wo man Angst hat, dass es irgendwann platzt und der Patient theoretisch daran versterben kann, weswegen man es eben auch behandeln will. Oder ob man eben bei einer Durchblutungsstörung wegen zunehmender Beschwerden, ob das jetzt Schmerz beim Gehen sind oder sogar offene Stellen, also das Raucherbein, dass wir da einfach Patienten mit Progression haben. Und da wollen wir einfach in dieser Biobank möglichst viele Patienten sammeln, um da dann zu unterscheiden bei stabilen Patienten oder Patienten mit Progression, ob es eben zu Biomarkern, ob man Biomarker identifizieren kann, also auch wieder auf zellulärer Ebene, die eben dafür hinweisend sind, dass die Patienten einen Progress haben, beziehungsweise dass sie stabil sind.
Also wenn man Patienten so betrachtet, dann ist es schwierig zu beurteilen, ob der jetzt in einem Jahr schlechter dran ist oder gleich bleibt.
Genau.
Und man könnte das aus den Zellen oder aus dem Blut oder aus dem Harn auch.
Genau.
Wie kann man das im Harn das lesen, ob jemand einen schlechteren Gefäßstatus hat in einem Jahr?
Das ist eben das Spannende dran, dass man eben da verschiedene Marker heraus identifizieren kann, die eben einen Hinweis darauf geben können. Es gibt Marker, die sind einfach proinflammatorisch, also die weisen auf eine Entzündung im Körper hin. Es gibt Marker, die sind, die, da weiß man, die sind protektiv, die haben einen Schutzfaktor für die Gefäße. Und da wollen wir eben einfach bei den spezifischen Krankheitsbildern genauer schauen. Und ob man das aus dem Harn oder aus dem Blut herausfiltert, da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten.
Ist sicher einfacher, als eine Muskelbiopsie zu nehmen, oder? Um eine Harnprobe oder eine Blutprobe abzugeben.
Andere Fragestellung.
Ja.
Also je nachdem, was ich wissen will, wenn ich natürlich die Mitochondrien untersuchen will, dann muss ich schon in die Muskelzelle hineingehen, damit die da auf mitochondrialer Ebene das untersuchen kann. Wenn es mir um die eben proinflammatorische oder protektive Biomarker gibt, dann reicht eine Blutprobe.
Mhm. Okay. Und das ist aber ein längerfristig angelegtes Projekt, oder? Weil
genau.
Da geht es um die Progression über wie viel Zeit? Mehrere Jahre?
12 Jahre.
12 Jahre?
Genau.
Okay, also, hast
also es gibt je nach Krankheitsbild natürlich unterschiedliche Krankheitsverläufe und unterschiedliche Dauer der Erkrankung. Aber wir haben das Projekt einmal jetzt auf eben über 10 Jahre angelegt, damit wir da wirklich gut Proben sammeln können und eben auch Verlaufskontrollen machen können. Das heißt, die Patienten kommen dann jährlich und geben uns sozusagen ihr Blut, dass wir dann eben wegfrieren können und dann in weiterer Folge aufarbeiten können. Und es geht eben darum, dass die Patienten immer und immer wieder kommen, dass wir da auch einen Verlauf haben, wie sich dann eben diese Marker im Blut und im Hirn verhalten.
Also ob sich in einem Jahr der Marker steigt oder sinkt,
genau.
Und ob sich das mit dem Bild,
mit dem klinischen Bild,
genau
korrelieren lässt. Genau. Und was wir da auch bei dieser Biobank machen, ist, dass wenn wir dann Patienten operieren wegen ihrer Gefäßerkrankung und Gewebe sozusagen entfernt wird, was dann verworfen werden würde, frieren wir auch dieses Gewebe weg, damit wir auch aus diesen Gefäßwandschichten auch Zellen isolieren können, um weiter untersuchen zu können, weil wir da eben auch spezielle Methoden im Labor haben, um Zellen zu stressen. Also mechanischer Stress, das heißt, man kann diese Zellen dehnen, man kann sie stretchen und eben schauen, was eben zum Beispiel ein Aortenaneurysma beziehungsweise eine Engstelle, wo das Blut die ganze Zeit dagegen klopft, mit den Zellen macht, um dann eben herauszufinden, wie die Zellen darauf reagieren.
Also wenn man die Sachen, die eigentlich weggeschmissen werden würden, ist ja nachhaltige Forschung. Also
genau,
ja.
Genau. Nachhaltige Forschung, genau.
Ja, weil man hat nicht so oft Gelegenheit, aus einem lebenden Menschen Zellmaterial zu entfernen,
genau.
Und das dann wissenschaftlich anzuschauen. Also muss man jede Probe ist es wert,
genau.
Analysiert zu
genau.
werden.
Ja. Und so wie du gerade gesagt hast, nachhaltig, also das ist alles Material, das sonst einfach in die Tonne kommt, was wir dann eben im Labor aufarbeiten und eben Langzeit lagern.
Mhm.
Genau.
Aber es geht doch wirklich um 12 Jahre oder nur längere Zeiträume.
Genau.
Das ist ein groß angelegtes Projekt.
Genau, das ist ein groß angelegtes Projekt.
Wenn ist das abgeschlossen? Oder?
Das ist noch nicht absehbar.
Also nicht geplant abzuschließen.
Na genau, das ist ein sehr langfristiges Projekt.
Und wie ist es finanziert?
Finanziert wird es über Drittmittelanträge, also sprich wir stellen Förderanträge bei verschiedensten Institutionen, um da geht es hauptsächlich um Verbrauchsmaterialien, also blöd gesagt um die Plastik Röhrchen, wo wir das Gewebe drin lagern, beziehungsweise die Flüssigkeiten. Es geht um Pipettenspitzen. Es geht einfach um Verbrauchsmaterialien, die wir im täglichen Laborleben brauchen, zum jetzigen Zeitpunkt. Das finanziert sich momentan über unser Grundbudget, beziehungsweise über im Fördergeber. Und dann in weiterer Folge, wenn wir spezifische Fragestellungen haben und eben Antikörper brauchen und eben da ein bisschen spezifischeres Materialien brauchen, die auch dann teurer sind, werden dann auch spezifisch noch Drittmittelanträge geschrieben, wo man dann diese Projekte auch drüber finanzieren
kann. Also man kann ja dann nur ein weiteres Projekt einreichen, wenn
genau. Das
Ganze schon läuft. Das ja, sammelt sich ja dann eine Menge an Proben an.
Genau. Und dann wenn man dann die gewisse Anzahl an Proben hat, kann man natürlich einem Fördergeber auch ein bisschen schmackhafter machen, dass man da tatsächlich jetzt eine große Sammlung an Proben hat, aus denen man glaubhaft einen Output hat, also ein Ergebnis haben wird, und dann kann man da spezifischer dann Förderungen beantragen.
Klar, wenn man sagt, man hat schon einen guten Teil der Arbeit gemacht, man will nur noch das, was man jetzt gemacht hat, sozusagen noch beenden, indem man das analysiert auch, dann ist das leichter zu kriegen.
Genau.
Ja, ja.
Genau.
Aber es ist ja, weil meine üblichen Fragen bei dem 20 Jahre mit Uni Podcast ist ja, wie die Entwicklung in den nächsten 20 Jahren siehst. Also in dem Kontext natürlich wird die Biobank sicher noch länger.
Genau, die Biobank ist ein sehr langes Thema und auch in den nächsten Jahren ein großes Thema. Auch in der Mitochondrienforschung wollen wir natürlich vorankommen und da ist es die Zukunftsmusik eben, dass man dann basierend auf den Ergebnissen, die man hat, dann eben spezifische Therapien auch etablieren kann. Und was natürlich bei uns in der Gefäßchirurgie, bei uns jetzt in Innsbruck, nicht unbedingt noch das große Thema ist, aber international großes Thema ist, ist Tissue Engineering. Mhm. Das heißt, es werden Zellen gezüchtet, die zu Gefäßen werden sollen, die dann Grafts darstellen. Also da ist ganz viel Forschung, natürlich auch mit 3D-Printing, mit solchen Dingen. Da sind wir noch ein bisschen gerade am Beginn, sage ich jetzt einmal. Aber wir haben jetzt auch das erste Projekt als Idee, sage ich jetzt einmal, etabliert, dass wir mittels 3D-Drucker ein Simulationsmodell etablieren wollen, wo man trainieren kann dran, also Stents implantieren, trainieren kann. Solche Dinge sind wir momentan auch am entwickeln. Aber wie gesagt, also das Tissue Engineering ist international ein sehr großes Thema in der Gefäßchirurgie.
Also weil aktuell ist Plastik und ähnliche Substanzen werden verwendet?
Genau, wir verwenden Plastik und Metall, also Plastikbeibässe und Metallstents und natürlich auch körpereigenes Material. Sprich, man kann körpereigene Venen verwenden, um Bypässe zu basteln. Es gibt Biomaterialien, also es gibt Rinderperikard-Patches, also aus Rinderherzbeutel gibt es Biomaterialien, wo man Gefäße rekonstruieren kann. Also es gibt nicht nur Plastik, weil Plastik hat natürlich den Nachteil, dass es vom Patienten auch abgestoßen werden kann, beziehungsweise sich entzünden kann. Also es gibt biologische Materialien, aber international ist da gerade ganz groß die Tüftelei an weiteren Biomaterialien, wo man eben im Labor den Graft züchtet.
Also das aus den Zellen des Patienten?
Aus den Zellen eines Patienten, wo dann, beziehungsweise tierischen Zellen auch, wo dann eben Grafts gezüchtet werden.
Okay, also man könnte theoretisch aus dem Patienten Stammzellen entnehmen und die dann so lange weiterentwickeln, bis man die...
Könnte man machen, sehr aufwendig,
wäre,
sehr teuer.
Wäre zu aufwendig.
Genau, wie gesagt, es gibt autologes Material, also ob das körpereigene Vene ist, beziehungsweise es gibt biologisches Material, wie zum Beispiel der Rinderherzbeutel, ist alles immer eine Kosten-Nutzen-Frage natürlich auch, in welcher Ausdehnung man Zellen züchtet und entwickelt.
Ja klar, weil das wäre dann zu fancy, irgendwas zu züchten, wenn es ein Rinderperikard auch tut.
Genau.
Und gut wirkt, dann, es geht ja immer nur um die Patienten am Ende.
Genau.
Nicht nur, was theoretisch möglich wäre.
Und Geld bringt.
Ja.
Genau.
Und 3D-Druck ist auch Thema.
Also 3D-Druck ist bei uns jetzt in der Simulation großes Thema. Mhm. Also wenn man eben ein Simulatormodell wollen wir jetzt auf die Beine stellen, wo wir in Aortenaneurysmen dann Stentgrafts implantieren können, also wo wir das trainieren können, sowohl in unserem Team als auch für Studenten natürlich interessant, dass man das einfach üben kann am Simulator, bevor man das dann am Menschen macht. Das heißt, dass einfach die Aorta, also die Hauptschlagader des Patienten mit dem Aneurysma und der genauen Anatomie, weil das natürlich bei jedem Patienten anders ist, vom Winkel her, von der Verkalkung, von der Ausdehnung des Aneurysmas, kann man das sozusagen von der Computertomographie umlegen auf den 3D-Drucker und da ein 3D-Modell drucken.
Du maßgeschneidert sozusagen.
Genau, ja. Genau so wie es beim Patienten auch im Körper ist, das dann in einem Simulator einspannen sozusagen mit einem Pumpsystem, sodass man den Blutfluss simuliert und nachher am Modell eben üben, den Stentgraft zu implantieren.
Und dann zu schauen, wenn man das jetzt übt am Modell, dann kann man das später beim Patienten umso besser.
Genau, man kann es besser, man kann es schneller, man kann es mit weniger Strahlung und man kann es effektiver.
Strahlung, weil man relativ viele Bilder machen muss.
Genau, also diese ganze Stent-Implantationen basieren unter Röntgenstrahlung. Das heißt, es ist natürlich auch schädlich für den Patienten, aber auch für den Chirurgen, weil man Röntgenstrahlung ausgesetzt ist. Man hat natürlich Schutzvorrichtungen, also da hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan. Also es ist deutlich besser geworden. Aber natürlich, wenn ihr die Möglichkeit habt, das an einem Simulator zu trainieren, dann werde ich schneller in dem, was ich tue und brauche dann auch weniger Strahlung, was dann wieder gut für den Patienten und auch den Chirurgen ist.
Ja, also insgesamt einfach eine Win-Win-Situation.
Genau.
Ja, genau. Gut, dann werden wir in den nächsten 20 Jahren ziemlich viel Forschung sehen. Danke, Alexandra, dass du die Zeit genommen hast.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Und ich bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern.
Dankeschön, auch von meiner Seite fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.